Gut, auch nochmal an alle einen guten Morgen von mir, auch allen, denen ich es noch nicht gesagt habe, im Online-Meeting in Adelberg. Ich freue mich, hier stehen zu dürfen, wieder predigt. Das ist ungeschickt. Einen Moment. Guten Morgen, Stefan. So, ich hoffe, die Seiten stimmen wieder. Trotzdem, guten Morgen. Schlagt bitte, wenn ihr wollt, die Bibel mit auf, wenn ihr eine dabei habt oder mitlesen möchtet, bei Titus Kapitel 2. Wir fahren fort hier. Und zwar Kapitel 2 ab Vers 9. Es ist diesmal das Ende eines neuen Abschnitts oder dieses Abschnitts, der in Vers 1 begonnen hat mit vielen praktischen Anweisungen für unser Leben. Eben, ich lese nochmal Vers 1 von Kapitel 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Also wir lesen und hören und lernen hier, welches Verhalten der gesunden Lehre, der Lehre der Errettung entspricht. Und heute geht es darum eben, wie die Knechte oder in unserem Fall die Arbeitnehmer sich zu verhalten haben, zur Ehre Gottes. Und ich lese einmal die Verse vor. Titus 2, die Verse 9 und 10. Dort steht, die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Das soll heute unser Thema sein. Und ich möchte zu Beginn sagen und zugeben, diese Predigt vorzubereiten hat in vielen Stellen wehgetan. Mich mit vielen dieser Dinge auseinanderzusetzen hat doch getroffen und wehgetan. Und verstehe das nicht falsch, aber ich würde mich freuen, wenn es dir heute Morgen auch wehtun würde. Nicht, weil ich sadistisch veranlagt bin, sondern wenn es uns wehtut, wenn es trifft, wenn es dich trifft, was hier steht, dann bedeutet das, dass du überführt wurdest und dann kann Veränderung oder anders ausgedrückt Verbesserung stattfinden. Dann nur wenn wir wissen alle, die wir Jesus nachfolgen, wir sind noch nicht so, wie wir sein sollten. Und immer wenn uns der Herr aufzeigt, wo wir das nicht sind, da können wir mehr so werden. Und deshalb ist das gut, wenn es euch so geht wie mir diese Woche. Allerdings möchte ich nicht einfach nur jedem ein schlechtes Gewissen reindrücken, weil er bei der Arbeit vielleicht zu faul ist oder so, sondern ich möchte auch darauf hinweisen, was diese Verse eigentlich bedeuten hier. Wenn wir Ermahnungen für die Arbeit bekommen, dann zeigt uns das auch, Gott interessiert sich dafür, wie wir uns bei der Arbeit verhalten. Gott interessiert sich für deine kleine Tätigkeit in vielleicht einem großen Betrieb, Gott interessiert sich für die 300 Schrauben, die du vielleicht an einem Mittwochvormittag irgendwo reinschrauben musst. Gott interessiert sich dafür. Noch genauer lesen wir das in Epheser 6. Es gibt ja viele solcher Stellen mit Ermahnungen für die Arbeit. Epheser 6 ab Vers 5 steht, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus, also wie dem Christus, wie wenn er der Herr wäre, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Also egal wie sehr deine Arbeit dich vielleicht, oder vielleicht, wenn du dir dabei, ja, wenn sie dir sinnlos vorkommt, oder wenn du dir nicht wertgeschätzt vorkommst bei der Arbeit, oder wenn sie dich einfach nervt, wenn es dir eine Überwindung ist, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, es ist letztlich, was auch immer du unter der Woche tust, es ist zur Ehre Gottes. Oder du kannst es zur Ehre Gottes tun, sagen wir es so. Es ist, das ist ja auch eine der Entdeckungen, die mit der Reformation gemacht wurden. Nicht nur das Evangelium, sondern auch diese Tatsache, die ja mit dem Evangelium zusammengehört. Gottesdienst ist nicht nur Singen und Beten, sondern Gottesdienst ist das ganze Leben, wenn es zur Ehre Gottes getan wird. Gottesdienst ist ein Dachdecken, Gottesdienst ist Menschen im Krankenhaus pflegen, wenn es zur Ehre Gottes getan wird. Und ich sehe jetzt schon, wo meine Seiten durcheinander sind. Ja, Gottesdienst soll unser ganzes Leben sein. Und das kann eine starke Ermutigung sein, ein Antrieb auch zu, ja, auch wenn man sonst vielleicht jeglicher Antrieb fehlt für den Alltag, für den Arbeitsalltag. Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, es ist natürlich nur ein extra Antrieb und eine Freude, wenn du durch Jesus Frieden mit Gott hast. Denn sonst bedeutet diese Lehre einfach nur, und das kommt dann ja vom Evangelium her, du wirst dich einmal auch für jeden Arbeitstag, der nicht zur Ehre Gottes gelebt wurde, rechtfertigen müssen. Und der Maßstab lautet, alles, was nicht von Herzen zu Gottes Ehre getan wurde, ist Sünde. Also, wer natürlich keinen Frieden mit Gott hat, den sollte das eher dazu drängen und treiben, und zu erkennen, ich habe wirklich viel auf dem Kerbholz, wenn Gott sogar das von mir fordert, dass ich bei der Arbeit nicht ungehorsam bin, wenn ich nicht nur den 10 Geboten gehorchen muss, sondern auch den Geboten, die mein Arbeitgeber mir auferlegt. Aber auch das ist natürlich eine gute Botschaft, Teil der guten Botschaft, weil es sollte dich dann eben einfach dazu treiben, Frieden mit Gott zu suchen. Denn wie gesagt, überall, wo wir sehen, dass wir falsch sind, können wir danach suchen, das zu ändern. Und so kann jeder der Sünder, der das erkennt, ja, dem wird angeboten, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Glaube daran und Gott vergibt dir. Und dann ist eben nicht mehr dieser richtende Blick Gottes auf unsere Arbeit und auf unser ganzes Leben, sondern ein väterlicher, liebender Blick, wo er sich freut wie ein Vater, der sieht einfach, dass sein Kind sich Mühe gibt bei einer Sache, auch wenn es ihm vielleicht nicht so gut gelingt. So blickt Gott bei jedem Kind Gottes auf den Arbeits- und auf sonstigen Alltag, auf alles, was er tut, sei es zu Hause oder bei der Arbeit. Und das ist eben, was auch dieses reine schlechte Gewissen am Ende auch aufwiegen soll. Wenn jemand irgendwo überführt wird, dann wird er überführt nicht einfach von einem richtenden, strafenden Gott, sondern von einem väterlich liebenden Gott, der nicht nur zeigen will, was wir falsch machen, sondern uns auch bereit ist, das zu vergeben und uns auch gern dabei hilft, das zu ändern. Und mit diesen Gedanken wollen wir uns weiter diesem Text nun nähern. Und doch muss ich davor noch auf etwas Allgemeineres eingehen, denn in meiner Bibel steht hier, die Knechte, ja, dass die Knechte eben ermahnt werden sollen. Knechte, was ist ein Knecht? Bin ich ein Knecht? Nun, genauer steht hier sogar die Sklaven. Also die Anweisung geht eigentlich direkt an Sklaven damals und das wirft natürlich Fragen auf. Hat es mir denn als Arbeitnehmer überhaupt was zu sagen? Sagt es mir, ich soll mich verhalten wie ein Sklave? Oder soll das heißen, dass die Bibel Sklaverei etwa erlaubt? Das sind alles Fragen, die dabei kommen könnten. Deshalb möchte ich ein paar allgemeinere Dinge zum Thema Sklaverei, nicht nur in der Bibel, sondern allgemein damals im Römischen Reich, als dieser Brief niedergeschrieben wurde. Wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, die Sklaverei war ein normaler Bestandteil der Gesellschaft damals, der von niemandem eigentlich wirklich hinterfragt wurde. Es gab sehr viele Sklaven im Römischen Reich, die meisten von ihnen waren Kriegsgefangene. Und das Reich ist ja immer durch Kriege gewachsen, durch Eroberungskriege und von dort wurden dann eben die Einheimischen als Sklaven mitgenommen, also Kriegsgefangene oder auch deren Kinder. Und die Sklavenarbeit war natürlich sehr günstige Arbeit und darum hatte sie auch einen Großteil des normalen arbeitenden Mittelstandes verdrängt aus dem Reich, ja, weil die natürlich viel teurer waren. Natürlich, wir müssen bedenken, Sklaven galten als Besitz. Sie konnten gegenüber ihren Herren keinen oder kaum Rechte geltend machen vor einem Staat oder vom Staat. Natürlich war es dann letztlich so, war der Herr, also der Besitzer, besonders bösartig, hatten sie ein besonders schlechtes Leben. Sie konnten geschlagen, gefoltert und getötet werden, ohne dass er rechtlich belangt wurde. Wenn das aber nicht so war, und das darf auch offen gesagt werden, dass das auch häufig so war, wenn es ein freundlicher Herr, Besitzer war, konnten sie ein sehr gutes Leben haben, bei dem sie sich auch nicht sorgen mussten, so wie es vielen anderen damals ging. Es gab auch viel Hunger damals im Römischen Reich, als Sklave ging dir das in der Regel nicht so. Und teilweise wurden sie, wenn sie zumindest im eigenen Haus waren, irgendwann fast als Familienmitglieder behandelt. Allerdings eben nicht immer. Zur Anzahl ist es ganz schwer da, wie viele gab es, ganz schwer dort Aussagen zu machen, denn die wurden ja nicht erfasst als Bürger oder so. Es gibt unterschiedliche Aussagen. MacArthur hat ja ein sehr bekanntes Buch über ja, diesen Bestand diesen Tatbestand, dass eben in der Bibel von oftmals von Sklaven die Rede ist, ein Buch geschrieben. Er schreibt, dass es wohl etwa ein Fünftel der Bevölkerung war. In Wikipedia hingegen wird geschätzt ein Viertel. In einer anderen Quelle im Internet stand ein Drittel und ein anderes Buch, das ich habe, schätzt sogar etwa die Hälfte der Bevölkerung des Römischen Reiches. Also es geht sehr auseinander, aber auf jeden Fall sehen wir, es waren sehr viele. Und sehr viele, die damals Teil der Gemeinde waren und auch eben Leser und Empfänger dieses Briefes waren, waren wohl Sklaven. Deshalb macht es auch Sinn, dass Paulus eben an Sklaven schrieb. Nun, was sagt das darüber aus, wie die Bibel Sklaverei bewertet oder wie wir sie zu bewerten haben? Nun, direkt bewertet wird sie an keiner Stelle. Sie wird allerdings vor allem auch nie gut geheißen. Ja, im Gesetz Mose im Alten Testament wird sie auch eben als Tatbestand angenommen und geregelt. Also es gab damals Sklaverei. Allerdings, wenn wir uns diese Stellen anschauen, dann ging es diesen Sklaven weitaus besser und sie hatten weitaus mehr Rechte als die römischen Sklaven. Und wir können auch sehen in der Geschichte, dass gerade damals unter den Juden, dass es kaum Sklaven gab. Denn die gemeinsame Verpflichtung Gott gegenüber, die ja das, sie als Juden vereint haben, hat dieser Sache einfach widersprochen, dass da jemand so völlig eine ganze Stufe unter mir steht. Also sehen wir schon, dass die treue Nachfolge, das Leben mit Gott immer dazu führen wird, dass solche Systeme auch letztlich doch abgeschafft werden. Und so hat auch in der Neuzeit, haben auch manche Christen ihren Anteil daran gehabt, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, endgültig. Und zudem kann noch gesagt werden, im Neuen Testament wird die Sklaverei, wie gesagt, nicht verboten. Allerdings werden sowohl Sklaven als auch Sklavenhaltern aufgetragen, ihrem Gegenüber mit Liebe zu begegnen. Ja, den Sklavenhaltern sogar, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Und wir sehen damit einfach auch schon so ein Prinzip, wie ja, des Neuen Testamentes, nicht durch Revolution und Aufstand soll Ungerechtigkeit beseitigt werden, sondern durch Liebe. Viele Sklavenhalter durften damals zu Jesus finden, weil ihre Sklaven zu ihnen mit Liebe begegneten, obwohl das eigentlich völlig absurd war, dass sie das taten, weil es einfach nicht erwidert wurde. Und das hat viele ins Nachdenken gebracht, sodass sie sich doch bekehrt hatten. Also, die Bibel heißt Sklaverei nicht gut. Und es wurde damals eben einfach auch nicht verboten, weil es ein Bestandteil des ganz normalen gesellschaftlichen Lebens war. Was heißt das nun für mich? Muss ich mich heute sklavisch unterordnen? Nun, wie gesagt, also was hat diese Stelle nun für einen Anspruch an mich, dass hier ein Sklave und so etwas geschrieben wurde? Muss ich mich jetzt verhalten wie ein Sklave? Nun, Gott hat die Sklaverei nie eingeführt, bedenken wir. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte an zwei Stellen bei Paulus, dass es durchaus legitim ist für einen Christen, Rechte, die ihm zugesprochen werden, auch geltend zu machen. Sei es bei Paulus dem Staat gegenüber oder auch dem Arbeitgeber gegenüber. Also da, wo ich Rechte habe, darf ich diese auch einfordern. Diese Vorschriften gelten mir letztlich in dem Maß, in dem ich auch untergeordnet bin. Ja, der Sklave war eben völlig untergeordnet, rechtlich, also musste er sich völlig fügen. Ich bin meinem Arbeitgeber nur eine gewisse Zeit am Tag untergeordnet und das auch nur in dem Maß, wie es in meinem Arbeitsvertrag festgeschrieben steht. Aber in diesen Punkten, die eben festgeschrieben sind, meine Arbeitszeit, meine Arbeitsvorgabe, dass ich sorgfältig, fleißig sein soll, darin gelten eben diese Dinge auch für mich als Arbeitnehmer. Zudem sollte noch gesagt werden, ein Christ sollte großzügig sein, wenn es um seine Rechte geht. Also er sollte nicht immer der Erste sein, der die Faust hebt und sagt, ungerecht, ich will mein Recht. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 7 an die Christen, warum lasst ihr euch nicht Unrecht tun? Und in 1. Petrus 2 heißt es, dass es Gnade bei Gott ist, um der Wahrheit zu willen zu leiden, also auch letztlich ungerecht zu leiden. Wir sollten als Arbeitgeber nicht die Ersten sein, die nicht immer die Ersten sein, die nach Lohnerhöhung schreien und nach längerer Pause und nach sonstigem. Inwiefern hat mir also dieser Text etwas zu sagen? In dem Wort eben, in dem ich untergeordnet bin, gelten mir die Worte, die hier stehen? Und auch in dem Sinne, die Tatsache, dass hier sogar Sklaven gesagt wird, sie sollen sich unterordnen, die ja wirklich schlimme Dinge oder auch einfach harte Dinge aufgetragen wurde, nimmt mir doch einiges an, einige meiner Entschuldigungen, die ich vielleicht oder die du vielleicht manchmal, wir vielleicht manchmal vorbringen, ja, dass etwas doch völlig daneben und ungerecht ist. Denken wir daran, sogar Sklaven sollten sich unterordnen. Ja, wir sind sehr schnell dabei, hohe Standards anzusetzen, wenn es um unsere eigenen Rechte geht. Und denken wir daran, wenn sogar sie sich unterordnen sollten, sollten wir das umso mehr tun, die wir so viel Freiheit haben. So, und nun gehen wir hinein in die eigentlichen Anweisungen. Wir sehen hier 5 Dinge, die genannt wurden. Unterordnen, gern gefällig sein, nicht widersprechen, nichts entwenden, gute Treue beweisen und dann noch den Nachsatz, warum sie das tun sollen. Und durch diese Punkte wollen wir nun Stück für Stück durchgehen. Anforderungen an Sklaven oder Arbeitnehmer. Das erste, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen. Ich habe es mir überschrieben mit sei gehorsam. Unterordnen kann auch wiedergegeben werden mit sich unterwerfen oder untertan sein. Also es ist schon ein starkes Wort. Es wurde auch benutzt, wenn ein Volk das andere im Krieg bezwungen hat, dann hat es sie unterworfen, eben mit diesem Wort untergeordnet. Das heißt wirklich sich unter den anderen begeben und ja, gehorchen letztlich. Es wird auch verwendet in Lukas 10, Vers 17, wo es heißt, dass die Dämonen sich den Jüngern unterwerfen mussten, dass sie ihnen untergeordnet waren. Sie mussten tun, wenn sie ihnen geboten hatten, zu gehen, dann konnten sie sich dem nicht widersetzen. Und in Jakobus 4, Vers 7 heißt es, dass wir uns Gott unterordnen, unterwerfen sollen. Das ist schon ein starkes Wort. Letztlich ganz praktisch einfach, tu, was dir gesagt wird. Und damit ist es ja doch eine recht einfache Vorgabe, oder? Dachte ich zumindest, als ich mein Arbeitsleben damals begonnen habe und musste dann feststellen, dass es doch nicht immer so einfach umzusetzen ist. Und ich denke, das hat, über die Zeit habe ich mit vielen aus verschiedenen Arbeitsverhältnissen geredet und durfte von vielen verschiedenen Gewissenskonflikten auch erfahren. Sei es, dass bei manchen Vorgaben einfach technisch nicht umsetzbar sind, weil man die Zeit nicht hat oder sonstiges. Manchmal hat man sehr viel Interpretationsspielraum. Manche Vorgaben sind moralisch grenzwertig. Ein Christ hat mir mal erzählt, dass er in der Personalführung tätig ist und er immer die Angestellten besonders lang in Sicherheit wiegen musste, um sie dann relativ kurzfristig zu feuern, damit sie auch lange genug möglichst fleißig arbeiten. Und das war ihm eine Sache, wo er irgendwann zu seinem Arbeitgeber gegangen ist und gesagt hat, das mache ich nicht mehr, das ist nicht in Ordnung, wie hier mit den Angestellten umgegangen wird. Dann gibt es manchmal noch die Situation, dass verschiedene Vorgesetzte unterschiedliche Dinge vorschreiben, also doch einiges an Möglichkeiten, die einem hier Gewissenskonflikte bescheren. Aber es kann eben auch dazu führen, dass wir sagen, ach, ich mache einfach, wie ich denke. Ich mache einfach letztlich ganz, was ich für richtig empfinde. Aber da müssen wir bedenken, und darum gehe ich darauf jetzt so ein. In Römer 8, Vers 7 heißt es von unserem sündigen Fleisch, es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Bedenken wir, es ist ein Kern der Sündhaftigkeit, dass wir nicht gehorchen wollen. Wir wollen von Natur aus nicht tun, was uns gesagt wird. Wir wollen nicht tun, was Gott uns sagt, und wir wollen auch nicht tun, was uns die sagen, die Gott über uns gesetzt hat. Von Natur aus wächst in jedem automatisch da Widerstand, wenn uns befohlen wird, etwas zu tun. Hingegen heißt es vom neuen Menschen, in Römer 7, Vers 22 sagt Paulus, ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Und David schrieb, ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe. Psalm 119, Vers 48. Also der neue Mensch, der wiedergeborene Mensch, der freut sich daran zu gehorchen. Der hat Lust am Gesetz Gottes. Der tut gern, was Gott ihm sagt. Und das, Ich kann nicht hier die Antwort für jede Gewissensfrage geben, die, natürlich, es gibt viele Dinge, die sind klar, wenn ich nicht, ja, wenn mein Chef sagt, tu das, und das ist einfach ganz klar zu tun, dann habe ich das zu tun. Aber eben gerade für diese Grenzbereiche möchte ich einfach das mitgeben: Der neue Mensch ist gern gehorsam. Sei gern gehorsam. Frage dich ernsthaft, wie kann ich mich in meiner Situation am besten unterordnen? Suche nicht immer nach möglichst vielen Ausreden, wie es die Welt tut, sondern suche nach Möglichkeiten, dich unterzuordnen, diesem Gebot nachzugehen. Also das Erste, sei gehorsam. Das Zweite, sei ein guter Arbeiter. Wörtlich steht hier, sie sollen sich unterordnen und dann in allem gern gefällig sein. Das klingt vielleicht etwas missverständlich, etwas komisch. Das klingt so ein bisschen wie gern einen Gefallen tun, bereit sein, einen Gefallen zu tun. Nein, in anderen Übersetzungen steht, zum Beispiel in der Elberfelder, dass sie ihnen wohlgefällig sein sollen. So wie auch wir Gott wohlgefällig sein sollen, dass sie ihm gefallen sollen. Menge übersetzt, dass sie ihn allen, ihren Herren, zu gefallen leben sollen. Man soll danach suchen, dem eigenen, dem Vorgesetzten zu gefallen. Denn es ist eine Sache, ob ich tue, was man mir sagt, aber eine andere, wie ich tue, was man mir sagt. Und den Antrieb dazu, das wird in Kolosser 3 noch deutlicher, Kolosser 3, Abvers 23, dort steht, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Das ist das Prinzip, was dahinter steht. Was wir tun, das tun wir eigentlich letztlich für Christus. Was uns auch von Eltern oder sonst dem Vorgesetzten aufgetragen wird, wir tun letztlich für Gott, wenn wir gehorsam sind. Also, wenn du eine Versicherung verkaufst, verkauf sie, als würdest du sie Christus verkaufen. Wenn du etwas baust oder reparierst, tu es, als würdest du es für ihn tun. Ja, als wenn du ein Auto reparierst, dann tu es, als wäre es das Auto des Herrn. Und ja, wenn es dann zum Beispiel darum geht, tue ich extra noch möglichst viele sinnlose Teile tauschen, wie das manchmal getan wird. Nein. Und wenn du jemanden pflegst, dann pflege ihn als, ja, pflege es, als wäre es seine Großmutter. Ja. Tu es als für den Herrn. Lass deine Unterschrift ein Siegel für Qualitätsarbeit sein. Ja. Tu es von Herzen und gern. Es gibt eine Geschichte von einem Mädchen aus einem heidnischen Stamm, das sich bekehrt hat. Und dieses Mädchen wurde dann irgendwann gefragt von ihren Volksgenossen, du bist doch jetzt bekehrt. Hat sich da jetzt irgendwas dann geändert bei dir? Und dieses Mädchen antwortete, oh ja, mit leuchtenden Augen, sagte sie, nun, woran merkst du das denn? Da sah das Kind sie ernsthaft an und sagte, ich fege jetzt auch unter den Matten. Also dieses Mädchen, für sie war es einfach, das war die eine der ersten Veränderungen, die bei ihr eingetreten ist. Sie hatte auf einmal Eifer und Fleiß, ihre Arbeit gut zu machen, weil sie sie eben für den Herrn tat. Nun, zudem noch ein paar andere Sachen. Wie kann ich meinem Arbeitgeber gefallen? Eine Sache, die mir besonders durchs Herz geschnitten hat, aber ich muss sie sagen, um ehrlich zu sein, sei pünktlich. Und jeder, der mich kennt, weiß, warum mir das wehtut, das zu sagen. Unpünktlichkeit verärgert andere. Unpünktlichkeit vergeudet sowohl deine als auch die Zeit von anderen. Suche pünktlich zu sein. Dann vergeude nicht die Zeit, die du deinem Arbeitgeber schuldest. Wie viel spielst du am Handy rum bei der Arbeit oder redest mit Kollegen? Und natürlich auch hier gibt es natürlich ein Maß, das erlaubt ist, je nach Arbeitsstelle. Aber trachte danach, deinem Arbeitgeber zu gefallen. Und zuletzt, sei kollegial, auch Störenfriede im Team kann in der Regel ja keiner brauchen, die unnötig für Krawall sorgen. Sei freundlich und hilfsbereit, hinterlasse deinen Arbeitsplatz, wie du ihn vorfinden möchtest und vor allem, ganz klar für einen Christen, schimpfe nicht über deine Kollegen. Zusammengefasst, arbeite so, dass sowohl dein irdischer als auch dein himmlischer Herr sich freuen über deine Arbeit. Natürlich muss hier zugegeben werden, das kann kollidieren. Dass du auf einmal in die Situation kommst, oh, wenn ich jetzt hier gehorsam bin, dann gefällt das aber meinem himmlischen Herrn überhaupt nicht. Und dann gilt es natürlich, dem Höheren die größere Ehre zu erweisen und ihm gehorsam zu sein. Aber ich denke, in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. In den meisten Fällen sind es einfach neutrale Anweisungen. Und da gilt, zu gehorchen und zu Gefallen zu suchen. Der dritte Punkt. Nicht widersprechen. Was heißt das? Nun, es heißt nicht, dass du zum Beispiel, wenn dir gesagt wird, tu das und das geht einfach nicht, dass du das nicht sagen dürftest. Dieses Wort beinhaltet den Sinn von sich widersetzen. Und die English Standard Version übersetzt es im Englischen mit don't be argumentative. Oder im Deutschen, sei nicht streitlustig. Suche nicht ständig die Konfrontation. Ich habe es überschrieben mit, sei kein Meckerer. Manche Leute sind grundsätzlich erstmal immer dagegen. Was, ich soll das tun? Auf keinen Fall. Und überhaupt, das ist eine völlige Frechheit, dass ich immer die blöde Arbeit machen muss. Und sowieso. Und die anderen machen viel weniger als ich. Sag das doch denen. Ich mache das nicht. Oder, was, ein neues Programm? Das benutze ich nicht. Das ist doch doof. Ja, so eine innere, einfach so eine negative, meckernde Grundeinstellung, dass man erstmal alles doof findet, was einem aufgetragen wird. Und so eine Einstellung wächst auf Stolz, auf Ichsucht und Rebellion und sollte ein Christ nicht kennzeichnen. Seine Einstellung ist destruktiv für jede Arbeit und jedes Team. Der Christus sollte hingegen konstruktiv und positiv sein, sich positiv einbringen und, wie ich vorher schon gesagt hatte, gern gefällig sein, versuchen zu gehorchen und seinem Arbeitgeber zu gefallen. In Philipper 2, Vers 14 steht noch dazu, tut alles ohne Murren. Ja, seid keine Nörgler und Meckerer bei der Arbeit. Dann Punkt 4, nichts entwenden. Hier steht nicht das normale Wort für Diebstahl, sondern eigentlich für unterschlagen. Es heißt wörtlich zurückhalten. Es war natürlich damals für Sklaven eine Versuchung, die in irgendeiner Form das Gut und den Besitz ihres Herrn verwaltet haben, dass sie einfach etwas davon für sich zurückgehalten hätten. Ja, das Wort wird auch verwendet in Apostelgeschichte 5, 2 bis 3, wo die Rede, die Erzählung von Ananias und Sapphira steht, wo es ja auch heißt, sie verkaufen ihr Gut und sie gaben nun alles, aber behielten etwas zurück heimlich. Und das heißt es wörtlich zu unterschlagen, zurückzuhalten. Und das war natürlich damals eine große Versuchung. Ich meine, ein Sklave hatte nichts. Er hatte nichts. Er war letztlich in der Regel, also manche Herren haben es ihren Sklaven erlaubt, aber in der Regel war er besitzlos. Und so war das natürlich eine große Versuchung. Und man kann sich vorstellen, dass man als Sklave damals schnell dabei war zu sagen, dass man das doch eigentlich verdient hätte für seine Arbeit. Und so gibt es auch heute schnell Ausreden, je nach Beruf, beim einen größer, beim anderen kleiner und geschieht in den unterschiedlichsten Facetten, unterschiedlichste Situationen, wo wir dann doch schneller als wir denken Gefahr laufen, uns etwas anzueignen, was uns nicht zusteht. Ein Beispiel, das mir kam, ein Freund aus dem Handwerk sagte mir, dass bei ihm gern mal Werkzeug mitgenommen wird und verwendet wird, auch wenn es nicht erlaubt war und dann auch einfach kaputt wieder zurückgelegt wird, wenn es denn verschlissen oder kaputt ist. Ein anderer erzählte mir, dass er bei sich in der Firma in der Werkzeugausgabe eingeteilt wurde und dann feststellen musste, dass es gängig ist, dass Schrauben und Kabelbinder für die heimische Werkstatt grundsätzlich bei der Arbeit mitgenommen werden. Und sobald so eine Kultur da ist, dann wird das schnell doch zur Versuchung. Natürlich gibt es in den unterschiedlichsten Betrieben hier unterschiedlichste Regeln. Bei manchen dürfen Dinge, die in den Müll gehören, mitgenommen werden, bei anderen nicht. Aber grundsätzlich sollte hier die Einstellung gelten, lieber zurückhaltender als offensiver zu sein, Dinge an sich zu nehmen, wenn es in einem Graubereich ist, denn die Dinge holen einen schneller ein, als man denkt. Und gerade Ungläubige tendieren dazu, die Dinge doch irgendwo zu rechtfertigen. Wenn du das dann aber tust und sie dann irgendwann für etwas anklagst, dann reiben sie es dir doch unter die Nase, weil sie eigentlich wissen, dass es falsch ist. Aber du solltest das stärkere Gewissen haben als sie. Sei kein Dieb bei der Arbeit und sei lieber zurückhaltend, wenn es darum geht, wenn es an Graubereiche geht. Das war, was war es? Viertens und nun zu fünftens, alle gute Treue beweisen. Das habe ich mir überschrieben mit, sei jemand, auf den man zählen kann. Treu ist eine Tugend, die ich als in der Bedeutung rückläufig empfinde, dass sie nicht mehr so häufig wertgeschätzt wird. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wenn du treu bist, dann heißt das, ich kann dir vertrauen, ich kann auf dich zählen, du bist da, wenn ich dich brauche und du wirst mich nicht hintergehen, dann bist du mir treu. Die Frage ist, natürlich in der Ehe empfindet man die Pflicht zur Treue, aber empfindest du es auch deinem Arbeitgeber gegenüber? Und das kommt dann zum Beispiel dann zum Vorschein, wenn die Frage ist, kann dein Arbeitgeber auf dich zählen? Ja, wenn zum Beispiel, wenn jemand ausfällt, jemand einspringen müsste, bist du da, wenn man dich braucht? Bist du auch bereit, mal eine halbe Stunde länger zu bleiben, wenn es einfach nötig ist von der Arbeit her? Auch hier gilt natürlich, wir dürfen von unseren Rechten Gebrauch machen, aber wir sollten eher großzügig damit sein. Sei treu, sei jemand, auf den man zählen kann. Du arbeitest sauber und zuverlässig, auch wenn du nicht kontrolliert wirst. Man muss bei dir nicht fürchten, dass du in der Nachtschicht doppelt so lange Pause machst wie am Tag. Und wenn Not am Mann ist, kann man auf dich zählen. Und wenn du sagst, dass du etwas machst, kann man sicher sein, dass es auch geschieht. Das bedeutet, treu zu sein. In allem sollen wir unseren Arbeitgebern gegenüber gute Treue beweisen. Diese fünf Vorschriften macht Paulus und dann begründet er sie uns am Ende von Vers 10, damit der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre gemacht wird. Und dabei wollen wir nur noch mal eine Weile verweilen. Und das ist jetzt der Grund für all das andere. Das andere sind so ein paar Nadelstiche in das tägliche Arbeitsleben und vielleicht sind da noch viel mehr, wo du Gott Ehre oder Unehre machen kannst, die jetzt nicht konkret aufgelistet wurden, auch wenn hier doch schon einiges erfasst wird in dieser kurzen Liste. Aber ich gehe davon aus, der Heilige Geist wird sein Übriges tun, auch in allem Weiteren zu überführen. Und das ist der Grund, warum wir es tun sollen, damit du der Lehre Gottes, deines Retters, in jeder Hinsicht Ehre machst. Es ist sogar hier nochmal eine Fortführung an das, was in Vers 8 stand. In Vers 8 hieß es nur, verhalte dich so, dass sie dir nichts Schlechtes nachsagen können. Ja? Dass dir kein berechtigter Vorwurf gemacht werden kann. Vielleicht werden dir trotzdem Vorwürfe gemacht, aber schau, dass es keine berechtigten Vorwürfe gegen dich gibt. Aber hier geht es nochmal ein Stück weiter. Wir sollen der Lehre Gottes Ehre machen. Und dieses Wort, das könnte auch übersetzt werden mit schmücken. Ja. Man soll die Lehre Gottes zieren, schmücken. Ja. Wie? Was bedeutet das? Sie ihre Schönheit herausstellen. Die Schönheit der Lehre unseres Heiland Gottes. Und bevor wir da näher drauf eingehen, möchte ich noch darauf hinweisen, was das letztlich impliziert. Dein Verhalten wird nur dann der Lehre Gottes Ehre machen, wenn die Leute auch wissen, warum du tust, was du tust. Das sei noch angemerkt. Das heißt, hier steht damit auch implizit, sei ein Evangelist bei der Arbeit. Ja. Sei bereit, auch zu sagen, ich tue das für Jesus. Sei bereit, auch das zu sagen. Natürlich ist das eine Sache, die dem einen schwerer fällt, dem anderen leichter und auch in dem einen Betrieb leichter und dem anderen schwerer ist. Ja? Im einen hat man die Zeit dafür und im anderen nicht. Im einen bekommt man Ärger dafür, im anderen nicht. Und so muss man sich auch hier den gängigen Bestimmungen unterordnen. Und ich meine damit nicht, dass wir aufgefordert werden, Predigten zu halten bei der Arbeit. Gut, wenn du das kannst, warum nicht? Aber es geht einfach darum, dass du als Christ bekannt bist, dass die Leute wissen, er tut das für Jesus. Er tut das für Jesus, beziehungsweise für Gott, seinen Retter. Und damit wird auch schon gezeigt, worum es geht. Es geht nicht nur darum, das Gesetz Gottes den anderen so richtig unter die Nase zu reiben, nicht diese Lehre, sondern die Lehre Gottes, unseres Retters, oder in anderen Bibeln steht hier unseres Heiland Gottes, was auch sehr schön klingt. Eben, es soll Gott als Retter herausgestellt werden durch dein Leben und Verhalten bei der Arbeit. Wie? Nun, denken wir daran, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann würdest du einerseits von der Schuld deiner Sünde befreit, aber auch von der Macht der Sünde. Ja, du bist dadurch nicht perfekt, aber Gott gibt dir mit der Bekehrung die Fähigkeit, recht zu leben. Er gibt dir alle Fähigkeit, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Und das ist auch die Botschaft, die wir verkündigen. Wir verkündigen den Menschen, komm zu Jesus, denn so wie du bist, wird Gott dich zur Hölle verdammen. Du bist ein Sünder, du bist jetzt ein Sünder, aber Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und wenn du an ihn glaubst, wird Gott dir all deine Schuld vergeben und er wird dir seinen Geist geben und dich lehren, richtig zu leben. Ja? Gottes Verheißung gilt auch für dieses Leben. Er will dich lehren, richtig zu leben. Und diesen letzten Punkt, den kannst du sogar beweisen. Den kannst du beweisen durch dein Leben. Du kannst dadurch eben die Lehre des Rettergottes zieren, indem du zeigst, das ist wahr, das funktioniert. Das funktioniert in meinem Leben. Ich war früher so und ich bin jetzt so. Oder wenn du schon dich als Kind bekehrt hast, dann ist es ja trotzdem so. Du weißt, wohin dein Fleisch dich eigentlich zieht. Aber Gottes Geist und Gottes Wort unterweisen dich, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das kannst du kannst beweisen, dass Gottes Wort im Leben eines Menschen einen Unterschied machen kann. Dass Gott wirklich einen Menschen verändern, von der Macht der Sünde retten kann. Und dafür ist es natürlich nötig, Gott tut das, ohne Frage, aber dass du dich auch von ihm unterweisen lässt. Wir wissen, dass ein Christ auch ganz schön stur sich dem Wirken Gottes widersetzen kann und somit möglicherweise bei der Arbeitsstelle letztlich hinterlassen kann. Okay, der kann viel von Jesus reden, aber der kann auch viel krank machen, also ist da nicht arg viel dran an dem, was er erzählt. Nein, dein Leben bei der Arbeit soll ein beständiges Zeugnis für die Wahrheit und wirklich die Kraft des Evangeliums sein. Und dann ist auch natürlich das Verkündigen ein ganz anderes. Und denk daran, dein Arbeitsumfeld ist möglicherweise dein größtes Missionsfeld, das du in deinem Leben hast. Du bist dort mit vielen Menschen konfrontiert und sie kriegen wirklich viel von dir mit. Wenn du auf der Straße ein Traktat verteilst, diese Person wirst du in den 10, 15 Minuten oder vielleicht nur 2 Minuten niemals zeigen können, dass Gottes Wort die Kraft hat, ein Leben zu verändern. Aber bei der Arbeit kannst du das. Kannst du auch in deiner Nachbarschaft, kannst du auch in deiner Familie, aber bei der Arbeit eben auch. Und darum nutz diese Chance. Wie schön wäre es, wenn du wirklich vielleicht bis jetzt schon dem befolgst oder vielleicht auch jetzt ermahnt wurdest in irgendeiner Sache und dir ab Montag doch in manchen Punkten dich verändern möchtest und dadurch wirklich durch dein Leben in 2 oder vielleicht 5 Jahren oder in 2 Wochen ein Mensch aufmerksam wird für das Evangelium und gerettet wird. Glaubst du, dass das passieren kann? Es kann passieren. Du kannst dadurch die Lehre Gottes zieren. Das kann wirklich den Unterschied und das Werkzeug im Leben eines anderen zur Erlösung sein. Und wie das aussehen kann, habe ich in einer Geschichte schön illustriert gefunden. Ich lese sie einmal vor. In einer Schreinerwerkstatt war es. Der strenge Meister musste eines Tages für einige Stunden fort und seine Leute sich selbst überlassen. Es dauerte denn auch gar nicht lange, da wurde es bedeutend stiller an der Arbeitsstätte. Das kreischende Geräusch der Maschinen wich dem gemütlichen Plauderton der Menschen. Ein junger Geselle beteiligte sich nicht an der immer allgemeiner werdenden Zuchtlosigkeit. Ein Kollege trat zu ihm mit den Worten, »Du, der Meister ist weg. Ernst sah ihn der andere an und sagte nur, meiner ist noch da. Der andere ging, ein vielsagendes Lächeln umspielte seinen Mund. Also wir sehen, keine große Predigt war nötig, um hier ein möglicherweise tiefschürfendes Zeugnis für den Herrn Jesus zu geben. Und das wünsche ich mir für mein Leben und auch für euer Leben. Und wenn du nun wirklich überführt wurdest, und ich hoffe das, hinterfrag dich auch nochmal. Geh zu Hause ins Gebet und frage den Herrn, Herr, zeige mir, wo ich mich bei meiner Arbeit verändern kann, wo ich dir mehr Ehre machen kann, als ich es bis jetzt tue. Hinterfrage dich. Und wenn du überführt wirst, möchte ich nochmal an den Anfang erinnern. Wenn du zu Christus bekehrt bist, ist Gott dir ein gnädiger Vater, der dir gern jede Verfehlung vergibt. Und auch wenn du dich gefangen siehst in deinen Schwachheiten, der dir gern immer wieder vergibt und dir helfen möchte, die Dinge zu überwinden. Aber, wie gesagt, er möchte dir helfen. Die Kraft soll wirklich, seine Kraft soll in deinem Leben sichtbar werden. Das möchte er, und wenn du das auch möchtest, ziehst du mit Gott an einem Strang und du hast allen Grund zu erwarten, dass Gott das auch verwirklichen wird in deinem Leben. Nochmal dieser Gedanke, stell dir vor, dass wirklich durch dein Verhalten an deinem Arbeitsplatz in 2 Jahren einer deiner Kollegen wirklich zum Herrn findet. Und damit möchte ich schließen.